In meinem persönlichen Umfeld hat in den letzten Jahren der evangelistische Bibelgesprächskreis, boah, was für ein kompliziertes Wort, ne? Oft irgendwie bei dem Prozess der Bekehrung eine Schlüsselrolle gespielt. Und die Gemeinde, in die ich jetzt gehen darf, ist auch so entstanden vor 20 Jahren aus so einem Bibelgesprächskreis. Es beginnt damit, dass jemand mit 2, 3, 5, 7 Leuten oder so in der Bibel liest, Fragen an den Text stellt. Ich fand das interessant. Jochen, da wird ein Zitat gelesen von Horn, ein US-Bibellehrer. Jesus kam nicht, um Fragen zu beantworten, sondern um Fragen zu stellen. Er kam nicht, um die Seele zur Ruhe zu bringen, sondern um sie herauszufordern. Und das genau passiert, wenn wir mit aufgeschlagener Bibel Fragen an den Text stellen und du deine Freunde herausforderst, nachzudenken über Gottes Wort und das zu reflektieren im eigenen Leben. Denn wir sind überzeugt, das haben wir auch letztes Mal schon gesagt, dass nur eine Verkündigung, die irgendwie auf der Schrift gegründet ist, wirklich Menschen zum Glauben führt. Ja, in diesem Podcast werden wir darüber reden, warum eine Kleingruppenarbeit, wie ein evangelistischer Gesprächskreis, eine gute Möglichkeit der Evangelisation ist. Wir sagen herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag irgendwie noch besser zu erfüllen. Mir gegenüber sitzt heute wieder da
Jochen.
Und ich bin immer noch der Christian. Ja, wichtig für dich, wenn du den Podcast zum ersten Mal hörst, es geht um dieses Buch hier. Ja, der Insider mit dem passenden Arbeitsbuch dazu, erschienen beim CLV Verlag. Es geht um Evangelisieren in Beziehung oder durch Beziehung in den Kreis, wo Gott uns hineingestellt hat, mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Es gibt auch alle 2 Wochen im Wechsel zu jeder neuen Podcast-Folge einen Blog-Newsletter und einen Blogtext, der auch ein bisschen tiefer in das Thema einführt. Abonniert euch den, dann verpasst ihr da auch nichts Neues mehr. Ja, Jochen, wir haben in der letzten Podcast-Folge Nummer 55 darüber gesprochen, dass dass ich meinen Bekannten irgendwie mit der Bibel in Berührung bringen muss. Und dabei geht es nicht irgendwie um eine mystische Wirkung der Bibellese, sondern darum, wirklich das Verständnis zu fördern und Christus vorzustellen, sage ich mal. Man kann damit in den Evangelien anfangen, aber es geht einfach darum, auch wie gebrauche ich die Schrift in meiner Beziehung zu meinem Interessierten, sage ich mal.
Oder wie mache ich ihn zu einem Interessierten?
Und wie ist das so selbstverständlich? Verständlich auch, nicht irgendwie aufgesetzt, so jetzt schlagen wir mal die Bibel auf, sondern ganz natürlich lebe ich im Wort Gottes, ist mir das geläufig. Ne? Da hatten wir auch eine Challenge aufgegeben, oder sind wir sehr gespannt, ob ihr die angenommen habt, die Challenge. Geht darum, Bibelverse auswendig zu lernen, die einem helfen, auch ins Gespräch zu kommen und Neugierde zu wecken. Ja, heute geht es aber um das Bibellesen in der Gruppe. Warum ist das ein gutes Mittel für die Evangelisation? Zur Evangelisation, also der Bibelgesprächskreis. Wir haben 3 Punkte. Mhm. Der erste Grund ist eigentlich, die ersten Christen haben das auch schon gelebt. Also sie haben zumindest sich in kleinen Gruppen getroffen, sie haben sich in den Häusern getroffen. Das sehen wir in der Apostelgeschichte. Ja. Du hast die Apostelgeschichte schon aufgeschlagen. Ja. Aber gibt's noch mal ein Beispiel.
Ja, Kapitel 2 heißt, dass sie sich in den Häusern trafen. Sie waren nahe des Tempels, da wo die Leute sind, die interessiert sind an religiösen Dingen. Aber sie gingen dann auch in die Häuser. Kapitel 3, Kapitel 5, immer wieder lesen wir, dass sie in den Häusern versammelt waren. Also gar nicht so das Bild, was wir heute haben. Man geht in die Gemeinde, man hört dann eine Predigt, sondern sie haben offenbar, weil es gar keinen Gemeindesaal gab, einfach sich in den Häusern getroffen. Und sicherlich waren die Häuser, wenn das nicht sehr reiche Menschen waren, auch kleiner. Das heißt, da konnte man sich gar nicht mit so vielen Leuten treffen. Das war also schon fast das, wovon wir heute auch sprechen, eine Bibelgesprächsgruppe. Ob die immer evangelistisch war, kann man nicht sagen. Da werden sicherlich häufig Christen dabei gewesen sein. Aber vielleicht wird auch der ein oder andere Ungläubige sich darunter gemischt haben, zu sagen, ich will da mit dabei sein. Und dann wären wir eigentlich bei dem, worüber wir heute sprechen wollen, nicht wahr?
Obwohl das schon deutlich zu sehen ist, gerade in der Apostelgeschichte, dass irgendwie klar war, wer drin ist und wer draußen ist. Ne? Ich weiß nicht, ob da so die Ungläubigen in den
Bibelgesprächskreis
reingegangen sind. Ja. Aber das Prinzip, sich in kleinen Gruppen zu treffen, eine persönlichere Atmosphäre zu schaffen, eine Möglichkeit, wo man eher offen ist, wo man sich beteiligt, wo man Fragen stellt, wo man miteinander ins Gespräch kommt. Mhm. Das ist etwas, was man durchaus auch schon sehen kann in dem Beginn der Gemeinde.
Mhm. Und ich hatte auch nochmal aufgeschlagen, Apostelgeschichte 18, da geht es auch um einen Gläubigen, aber um einen Gläubigen, der noch nicht so fest in der Bibel ist, also der vom Neuen Testament noch nicht so viel weiß, weil das ist auch noch gar nicht geschrieben, einen sogenannten Apollos. Und den nimmt ein Ehepaar, Priscilla und Aquila, zu sich und heißt es dann, da legten sie ihm offenbar auch in ihrem eigenen Haus die Bibel näher aus. Ja. Also ja, das hat Vorteile, dieses Bibelgesprächskreis nicht in der Öffentlichkeit, sonst hätten sie den Apollos vielleicht auch gedemütigt oder bloßgestellt oder so, aber sie nehmen ihn zu sich und er kann die Fragen beantwortet bekommen, die er hat, oder er bekommt selber Fragen gestellt. Ja, also ich glaube, es gibt biblische Hinweise für diese Praxis, in den Häusern auch Bibel zu lesen, und naja, ich meine, die Familie ist immer der kleine Kern, und in der Familie sollten wir auch oder lesen wir auch Bibel. Ja. Also,
ja. Ein weiterer Grund ist irgendwie, weil es auch unserer Kultur entspricht. Wir verbringen gerne Zeit mit Freunden, Bekannten. Man lädt ein zum Grillen, man isst miteinander, man sitzt miteinander, man redet miteinander, man redet über alles Mögliche. Warum dann nicht auch über die Bibel reden? Also sich in dieser Art und Weise zu treffen, in einer lockeren Runde, in einer geselligen Runde, die nicht jetzt so steif oder förmlich ist, so jetzt einen Veranstaltungscharakter hat oder in einem öffentlichen Gebäude ist, sondern wirklich im Wohnzimmer, so ein Wohnzimmerkreis oder sowas. Ja. Ne? Das hat einfach, das ist den Leuten nicht ungewohnt, sage ich mal, auch in unserer Kultur.
Ja, wobei ja schon dieser Schritt, wir kommen jetzt zusammen, um Bibel zu lesen, der ist schon was anderes, nicht wahr? Also wir können auch zum Grillen einladen, aber dann sagen wir auch dabei, nachher wollen wir die Bibel lesen oder uns
darüber austauschen. Das ist wichtig, ehrlich zu sein.
Genau. Auch, ne? Nicht, dass
keine Mogelpackung.
Ja, genau. Jemand dann plötzlich wo bin ich denn hier
gelandet? Nicht die Tür abschließen und sagen so, jetzt sind wir hier drin.
Genau. Und das ist natürlich schon auch für unsere Kultur ungewöhnlich. Ich denke, je jünger das Publikum ist, desto ungewöhnlicher ist es, wirklich zusammenzusitzen und über ein Thema zu reden. Also auch über Politik oder so. Das kommt oder es kommt nicht. Aber zu sagen, wir kommen zusammen, das müssen wir schon auch so sehen. Also ich erinnere mich, in den 90er Jahren habe ich mal so eine Dia-Serie zusammengestellt, wie die Bibel so entstanden ist und so. Und ich fand die total klasse. Und das ging auch in den 90er Jahren noch, da konnte man sowas zeigen. Mhm. Aber heute, wenn du sagst, ich lade dich ein zum Dia-Abend, ich glaube, dann denken alle, die schlafen ja alle.
Was sind denn Dias?
Genau. Also da müssen wir auch mit der Zeit gehen. Also wenn wir dann so alte Stile haben, das passt einfach nicht dann.
Nee, das muss irgendwie passen. Ne? Ich habe das auch schon mit jemandem in der Bibel, bei Meckes gesessen und Bibel gelesen einfach. Ne? Warum nicht? Das kann man mit 2-3 Leuten auch machen. Also das ist überhaupt kein Problem. Da muss man ein bisschen kreativ, erfinderisch sein. Aber die Art und Weise, so locker zusammenzusitzen, ist eben was ganz anderes, als man lädt zu einer Veranstaltung in einen Gemeinderaum ein. Ne?
Ja.
Ein dritter Grund ist, weil Gottes Wort im Fokus steht.
Ja, also das würde ich unbedingt sagen, wie schon gesagt, wir wollen ehrlich sein, wir wollen sagen, du hättest Lust, dich mit mir zu treffen auf ein paar Mal, dass wir mal in die Bibel hineinschauen. Ich merke, du weißt da gar nicht so viel davon und ich entdecke auch immer wieder Neues. Sollen wir mal zusammenlesen oder so? Also so auf diese Art und Weise. Gottes Wort steht im Fokus. Derjenige weiß, er kommt jetzt zum Bibellesen, nicht? Mhm. Der lädt mich ein, um mir seine neue Garage zu zeigen oder was weiß ich, oder zum Arbeiten oder sonst irgendwie.
Das Coole finde ich dabei auch, Jochen, dass irgendwie die Bibel, also Gottes Wort, der Lehrer ist. Wenn ich, es geht nicht darum, dass ich meine Meinung als Christ sage, das ist jetzt so und so und so, sondern indem man sich mit Fragen einem Bibeltext nähert, vorzugsweise einem Evangelium, wo es um Jesus Christus geht, wo er vorgestellt wird, ist die Bibel der Lehrer. Das finde ich so cool. Und du merkst einfach auch, das hat einfach einen anderen. Natürlich führt man durch Fragen, logisch. Wer fragt, der führt. Wenn man dieses Prinzip mit Fragen nimmt. Aber irgendwie muss Gottes Wort im Fokus stehen. Mhm. Und die Möglichkeit, dass Gottes Wort zu den Herzen der Leute, die sich damit auseinandersetzen, reden kann, die muss gegeben sein irgendwie. Weil, das haben wir letztes Mal schon gesagt, ne, der Glaube kommt aus der Verkündigung.
Ja, das stimmt.
Ja, das Ziel eines evangelistischen Bibelgesprächs, egal ob ich das mit einer einzelnen Person mache, ob ich das in einer kleinen Gruppe mache, ist immer durch Fragen irgendwie an den Bibeltext die biblische Wahrheit selbst entdecken zu lassen. Mhm. Also dass die Leute das selbst entdecken durch gute Fragen. Da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf, wie man das macht. Ja, aber so, dass die Gruppe mit in diesen Prozess irgendwie eingebunden wird, in den Prozess des Lernens, und ich bin selber auch ein Lernender, ich habe schon oft gelernt von anderen, durch gute Fragen, die auch andere stellen, die noch nicht im Glauben sind, werde ich selbst herausgefordert und denke nach. Oder Dinge, die sie entdecken, wo ich meine, ja, ich kenne den Bibeltext ja, ne, wo ich sage, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, habe ich oft auch gelernt.
Ja, ich glaube, dass das oft, also ich höre öfter, ah, das traue ich mir nicht zu, ich wüsste ja nicht, ob ich jede Frage beantworten kann oder so. Also ich möchte da auch allen Mut machen, fang einfach an, du musst ja gar nicht jede Frage beantworten. Im Gegenteil, ist sogar in gewisser Weise sympathisch, wenn du sagst, oh, das überfordert mich jetzt. Also da muss ich mir Gedanken zu machen. Also wir müssen nicht dort als der alle Fragebeantworter kommen, sondern wir gehen gemeinsam durch. Na klar, ich sag auch so ehrlich, also du weißt, ich bin überzeugt, dass die Bibel mehr als nur irgendein Buch ist oder so. Aber lass uns gemeinsam entdecken. Aber dann kommt da jemand in der Frage, wo ich dachte, ja, muss ich auch drüber nachdenken. Gar nicht schlimm. Also gar nicht, finde ich, dass es immer nur so Lehrer-Schüler-Beziehung ist. Ja. Das ist ja auch sonst im Wohnzimmer nicht.
Ja, und das Prinzip bei Fragen ist auch so, da habe ich mal eine Statistik gelesen, dass also der Lernerfolg viel höher ist, liegt wohl bei 50%. Im Gegensatz, wenn man einfach nur etwas liest oder wenn etwas jemand vorträgt und ich höre einen Vortrag.
Ja. Also, ich bin ja auch automatisch auf Widerstand. Du erzählst mir jetzt eine Wahrheit, die kannte ich bis jetzt nicht. Also dann geht ja bei mir im Gehirn auf, das muss ich prüfen, ob das wahr ist oder so. Ja. Aber wenn du mich was fragst, wie verstehst du das denn jetzt hier? Wie würdest du denn diesen Text hier verstehen? Ja. Was ist Jesus, wenn er einfach so dem Wind gehorchen kann? Und ich sag dann, ja, dann muss er ja eine Macht haben, die ich normalerweise nicht kenne. Mhm. So, ja? Ja, dann ist doch viel besser, als wenn du mir das auf die Zunge legst. Und ich sage, ja, aber das, da glaube ich nicht dran. So, ja.
Ja. Ich glaube, ich habe es schon mal hier gesagt. Du kennst es wahrscheinlich auch, das Zitat von William MacDonald, der mal gesagt hat, wenn du Gottes Wort im Fokus hast und so in so einem evangelistischen Bibelgespräch, ja, Gottes Wort wirkt. Es ist wie eine OP am offenen Herzen, ohne dass der Patient es merkt. Das finde ich irgendwie so eindrücklich, ja. Aber Gottes Wort wirkt und das dürfen wir wissen, da dürfen wir drauf vertrauen.
Ja. Aber auch geduldig sein, nicht wahr? Also Operationen am offenen Herzen können schon mal was länger dauern, nicht wahr? Also also wir können jetzt nicht sagen, jetzt lies mal den Text und was sagst du jetzt und so ungefähr, ja, jetzt muss er sich ja jetzt bekehren. Ja. Manchmal denkt man das und denkt auch eigentlich, die Bibel ist so klar, warum? Aber das ist natürlich auch, dass jemand nicht nur verstehen muss, sondern auch sich beugen muss. Mhm. Letztendlich müssen wir uns vor Gott beugen, vor Gottes Wort beugen und das kannst du nicht reinreden in denjenigen. Mhm. Verstehen, da kannst du bei helfen, aber
Ja, wir wollten euch gerne ein paar Hilfsmittel vorstellen. Wie macht man das denn? Was kann man machen? Was kann Inhalt eines solchen Bibelgesprächs sein? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel eine thematische Gruppenarbeit machen, sage ich mal.
Ja, also einfach ein Thema. Ich hab da das öfter mal gemacht. Also meine Themen waren, ich habe mit Leuten das zusammen angefangen, habe gesagt, ich stelle euch 5 wichtige Fragen oder 4 wichtige Fragen und ich gebe euch Bibelstellen dazu und dann gehen wir diese Fragen durch und ihr gebt die Antworten oder so. Das war, was ist die Bibel, wer ist Gott, wer ist Jesus und wer ist eigentlich Christ? Also das muss nicht so lauten, aber wenn man diese 4 Themen und 4 Abende hat, dann kommt erst was über Gott, dass er der Schöpfer ist und so weiter. Gut, wenn man da jemanden hat, der sehr evolutionsbegeistert ist, aber meistens regelt sich das. Dann geht schon ein Stück weiter. Wer ist Jesus? Ja. Und was ist die Bibel? Muss auf jeden Fall, weil das ist das Zeugnis von Gott. Dann wer ist Jesus? Und dann so ein Schluss bei, wer ist Christ? Ach so, ja, dann meinst du, ich bin Katholik, ich bin gar nicht Christ oder so? Nee, liest du mal. Also das musst du selber lesen, was hier steht. Also, das kann man auch machen. Braucht man ein paar Bibelstellen dazu und dann liest man mit den Leuten dieses.
Ein bisschen Vorbereitung, ein klares Thema, muss das irgendwie kommunizieren, deutlich um was es geht, ne, wenn man dazu einlädt. Ja. Genau. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel auch ein Kursprogramm zu machen, etwas Fertiges. Hat auch viele Vorteile, hat vielleicht auch Nachteile. Der Vorteil ist zum Beispiel halt weniger Vorbereitungszeit, ne? Es gibt einen fertigen Inhalt. Wir haben da ein paar Sachen mal mitgebracht. Ja, also da gibt es auch von Heukebach, dass das Emmaus-Kursprogramm, ja, das ist das hier. jetzt gar nicht, es wird wahrscheinlich nur scharf, wenn ich es hier hinhalte. Da ist ein Flyer, da wird der vorgestellt. Also es gibt mehrere Emmaus-Kurshefte, die kann man bei uns kostenfrei bestellen. Die kann man auch mit einzelnen Personen machen. Man kann die auch sehr gut in der Gruppe machen. Leute können das auch weiter alleine machen, wenn sie wollen. Eine gute Möglichkeit, mit Emmaus-Kursen zu
arbeiten. Wir haben dazu noch, wer die Emmaus-Kurse schon kennt, der denkt vielleicht, ja, das ist ja mehr fürs Selbststudium gedacht. Wir haben deswegen extra noch ein Gesprächsleitfaden dazu. Kann man auch von unserer Internetseite auch sehen, wie man über diese einzelnen Kursinhalte ins Gespräch kommt, welche Fragen man vielleicht stellen kann, damit es nicht nur, also nicht nur Emmaus-Kurse, wir lesen die jetzt gemeinsam und dann beantworten wir das und ich sage richtig falsch oder so, das ist im Gespräch nicht so schön. Deswegen haben wir da einen Gesprächsleitfaden, also benutzt das.
Also die Webseite emmauskurse.org, da findet ihr alle Infos dazu und könnt dann auch gerne die Materialien bestellen. Dann gibt es einen anderen Kurs, der ist auch mit unserem Haus hier entstanden, beim CLV erschienen. Der Vertikalkurs hat sich auch viele tausende Male bewährt. Ist ein Kurs mit DVDs, ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Man kann die Videos aber auch online sehen. Dabei gibt es dann ein Kursheft und es gibt auch ein Leiterheft, wie man den Kurs also durchführt. Ist anhand von 10 Abenden, 10 Lektionen geht man genau diese Themen, ne? Wer ist Gott, wer ist Jesus, was ist der Mensch, was ist Sünde, ne? Das Kreuz und so weiter. Wie geht das Glauben? Geht man so quasi diese Themenreihe entlang, sind kurze Videos dabei und dann eben hinterher ein Gespräch.
Das ist natürlich ein Vorteil für solche, die eher gewohnt sind, Videos zu schauen. Also junge Leute sagen vielleicht eher, ich lade dich ein zum Videoabend oder so, als zu einem Gesprächsabend, egal über welches Thema. Und dann ist es vielleicht leichter, auch mit so einem Video einzusteigen und zu sagen, wir gucken uns gemeinsam das an und danach reden wir drüber. So ist es jedenfalls gedacht und hat sich ja auch seine Vorteile.
Ja, da gibt es andere, die man empfehlen kann, Regatio-Kurse zum Beispiel. Ne? Oder unser Markus-Heft, vielleicht magst du da noch was zu sagen.
Genau, das ist hier einfach das Markus-Evangelium, allerdings dann auch mit einigen Fragen. So am Rand ist so eine Art wie so ein kleines Notizbuch gemacht und die Fragen sind bewusst einfach gehalten, aber schon auch mitunter tiefgründig. Ab und an gibt es eine Erklärung dazu. Wenn ich etwas gar nicht weiß, dann bekomme ich eben einen Text erklärt, also einen Begriff aus dem Text erklärt. Wir haben uns das so gedacht, dass man das schön zu zweit lesen kann, zu dritt, zu viert lesen kann und man liest den Text und hat ein paar Anmerkungen und der Christ, der das mit Nichtchristen macht, bekommt auch vielleicht ein paar Fragen, Ideen und merkt auch, das geht jetzt hier nicht um klein-klein. Also das sollten wir vielleicht grundsätzlich so sagen, Bibelarbeit ist keine Bibelbetrachtung, Predigt oder so. Also gehen nicht zu sehr ins Detail, nehmen wir große Bibelabschnitte. Ich glaube, ein Bibelabschnitt im Großen, der hat eine Aussage, die auch jemand verstehen kann, der nicht tief ist. Wir machen jetzt kein Studium über das Haus Gottes im Alten Testament oder so. Interessant, ganz bestimmt, aber nicht für so einen Bibelgesprächskreis. Weil wir sprechen mit Leuten, die die Bibel herangeführt werden und nicht schon alles wissen. Und die wollen auch nicht wissen, was du alles weißt, sondern die wollen für sich selber entdecken.
Ja, das ist sehr wichtig, dass man sich selbst zurücknimmt und nicht der Bibellehrer ist, sondern wirklich den Kurs oder den Bibeltext, je nachdem, was man macht, zu Wort kommen lässt. Ja. Und dann eine weitere Möglichkeit ist auch hier in dem Insider, hat es am Ende im Anhang A, sind wirklich auch eine ganze Reihe, also 24 Stunden mit Johannes, heißt das Programm, ne? Schöne kurze Einführung und entsprechende Fragen an den Bibeltext mit dem entsprechenden Bibelabschnitt vorgegeben, den man liest. Und diese Fragen können einem auch helfen ins Gespräch. Man muss sich da nicht sklavisch dran halten, aber sie sollen eine Hilfe sein und weitere Fragen, eigene Fragen, deine Fragen, Fragen deines Gegenübers können euch weiter einführen und tiefer gehen lassen in den Bibeltext.
Also im Arbeitsbuch, nicht in dem Hauptbuch, sondern
im Arbeitsbuch. Genau, in dem Arbeitsbuch hier. Gibt es auf der CLV-Seite auch zum kostenfreien Herunterladen. Ja. Und eine weitere Möglichkeit ist eben das Bibelgespräch, indem man sich ein Evangelium nimmt. Markus ist kurz, Johannes führt zum Glauben. Ja, Lukas Evangelium ist ein bisschen intensiver. Eins der vier Evangelien nehmen und durch Fragen in den Text führen. Wie hier zum Beispiel in dem Anhang der Insider.
Ja. Mein Tipp dann, nimm nicht zu kurze Abschnitte, nimm nicht nur 3-4 Verse oder so. Ist das ein Abschnitt, über den du selber kurz sagen könntest, worum es geht? Ja. Oder ist das verschiedene Gedanken, dann wird es auch schwierig für die Zuhörer oder für die mit dir Forschenden.
Ja, wie fängt man das Ganze an? Ja, wenn du vielleicht 2, 5, 7 Interessierte hast, such Unterstützung im Gebet. Ne? Haben wir schon ein paar Mal gesagt, das ist so wichtig zu beten, dass der Herr die Leute vorbereitet, aber auch, ja, sprich mit deiner Gemeinde, mit deinen Gemeindeverantwortlichen, was du vorhast. Das ist gut, wenn das im Miteinander irgendwie passiert, wenn man voneinander weiß, man damit auch für beten kann, für das Anliegen, ja. Und steck dir ein realistisches Ziel. Also, dass es unrealistisch ist, jetzt jeden Abend zu treffen. Also, da muss man irgendwie einen guten Turnus finden, obwohl meine Erfahrung ist, je weiter die Treffen auseinander sind, je länger dauert der Prozess auch. Also wenn du das alle 4 Wochen machst und dann kann einer nicht und hat dann einmal alle 2 Monate, das bringt fast gar nichts. Also wenn du es einmal in der Woche kannst oder alle 2 Wochen einmal sich treffen, das ist sicherlich eine sinnvolle Zeit. Ja, da muss man sich natürlich vorbereiten auf diesen Abend. Und ich glaube, die Bedeutung des ersten Abends ist nicht zu unterschätzen.
Klar, also wie immer, ne?
Wie immer. Das ist klar muss sich eine Gruppe erst finden oder so. Was, aber dass man wirklich ein guter Gastgeber ist, dass die Leute sich irgendwie wohlfühlen, dass man das Eis bricht mit einem guten Einstieg und irgendwie das auch klar kommuniziert der Gesprächsgruppe. Ja, wir wollen jetzt die Bibel lesen und uns mit Fragen an den Text nähern, um einfach zu verstehen, was hat der Abschnitt uns zu sagen. Ja, und durch Gastfreundschaft irgendwie eine schöne Atmosphäre zu schaffen.
Der erste Abend kann auch durchaus mal nur ein Einstieg sein und nur einen kurzen, also vielleicht so ungefähr könnte es aussehen, so machen wir das ab demnächst etwas ausführlicher, aber auf keinen Fall den ersten Abend überfrachten, würde ich sagen. Also jetzt, wo wir schon gerade dabei sind, sollen wir noch das lesen und jenes lesen
und dann bist du eine Stunde oder noch länger dran, dann sind die Leute sagen, gefrustet.
Ich komme nie wieder, das geht bis 12 Uhr da, am nächsten Tag bist du unausgeschlafen oder was weiß ich. Ja. Nein, ja, es muss klar sein, was wir machen wollen, aber es überzieht die Zeit nicht.
Ja.
Da hat jemand vielleicht einen Babysitter zu Hause. Wenn er den dann verärgert, weil er zu spät kommt, dann hast du den verloren.
Das ist so wichtig, dass man sich dran hält und wirklich, wenn man sagt, wir machen das eine Stunde, dass man wirklich eine Stunde macht. Und dann kann man hinterher offen lassen und sagen, wer jetzt gehen möchte, kann gerne gehen. Wir können aber zusammenbleiben, wir sind einfach hier. Und dabei auch wirklich eine Atmosphäre zu schaffen, die irgendwie einladend ist, die gemütlich ist. Wir haben das oft so gemacht, dass wir dann auch mit Essen das gemacht haben. Manchmal haben Leute was mitgebracht. Das kommt auch von alleine schon, dass sie dann sagen, aber ich fand das auch immer schön, da war immer ein Dienst, den ich auch mit meiner Frau zusammen habe, wo man dann irgendwie das schön gemütlich machen kann und dann kommen die Leute auch gerne.
Ja.
Und hinterher habe ich manches Mal gefragt, ja, wieso bist du eigentlich gekommen? Immer so. Und dann ging es gar nicht vorrangig darum, irgendwie, weil du so gute Fragen gestellt hast oder so, ne? Sondern das war einfach so nett bei euch. Das war so gemütlich. Und ich habe mich immer so gefreut, die anderen wiederzutreffen. Und ist einfach dieser Rahmen, diese Atmosphäre, das schafft ganz viel Vertrauen. Ja, und ich selber bin nicht als Gesprächsleiter bin ich nicht der Prediger oder der Lehrer. Es ist gut, dass ich lerne, zurückzutreten, nicht im Mittelpunkt zu stehen und durch Wissen irgendwie zu glänzen, sondern wirklich Gottes Wort reden zu lassen. Ja, was haben wir noch für Sachen, die wir mitgeben können als Ideen?
Ja, die Frage ist immer, wie viel Christen habe ich dabei?
Oh ja.
Das kann helfen, Geschwister mit dabei zu haben, aber macht vorher die Rollen klar. Also Christen sind manchmal, Mensch, jetzt die Christians Frage kann ich doch gut beantworten, da weiß ich doch auch Bescheid. Und, aber das ist ja gar nicht meine Aufgabe.
Ja.
Ich bin hier als Christ da, um Atmosphäre zu schaffen, vielleicht auch mal dem Christian zu helfen, wenn er das Thema auf eine andere Richtung bringen will oder wenn es zu sehr ihn, dass ich dann mal vielleicht ein, aber ansonsten halt, such dir die Christen gut aus und instruiere sie gut und sag, du, ich will nicht der Lehrer sein, aber du auch nicht. Es kann jetzt nicht sein, dass du immer jede Frage beantwortest und die anderen sagen nur, ach, die beiden unterhalten sich, die kennen sich gut aus. Ja. Also hab mindestens so viele Christen, die währenddessen dafür beten, als dass du aktive Christen dabei hast. Muss mal gucken. Manchmal ist es schön, wenn man andere Christen, vielleicht sind die auch die, die auch 2, 3 mitgebracht haben. Das ist natürlich auch schön, wenn man die dann auch wiederfindet.
Ja.
Ich habe ja gar nicht so viele Kontakte, aber jemand anders hat vielleicht einen Kontakt.
Ja.
Komm mit deinem Kontakt zu mir. Aber eben halte ich zurück. Und wo vielleicht deine Aufgabe ist, wenn du merkst, Einzelne sondern sich ab. Mancher wird in der Gruppe nicht gesprächig. Der sagt, ich höre mir das alles an. Und der geht dann. Aber den kannst du vielleicht nochmal nach einladen und sagen, du, ich habe gemerkt, du warst so nachdenklich, du bist aber früh gegangen. Und manche sind so, dass wir dann eben auch dem Einzelnen nachgehen. Dafür sind unsere Mitgeschwister sicher eine große Hilfe. Aber ansonsten macht keine Bibelstunde daraus oder einen, ja, einen Bibelgesprächskreis unter Christen.
Genau, das ist sehr wichtig. Ich habe das sogar zeitweise mal wirklich verboten und gesagt, du darfst nicht kommen zu den Christen. Wenn du jemanden hast, den du mitbringen willst, dann kannst du einmal kommen, aber dann nicht mehr. Ja, weil sonst hast du wirklich da die Hälfte sind Christen. Das geht nicht. Also das führt auch zu nichts. Dann, wenn sie sich dann zurückhalten und dann nur schweigen, das ist dann auch irgendwie komisch. Ja, wieso sagst du nichts? Du weißt das doch auch. Du glaubst doch schon, sagen die Leute dann. Ne? Ja, das ist dann irgendwie unnatürlich. Es ist wirklich ein Gesprächskreis für Interessierte überwiegend. Aber es ist gut, Mitarbeiter zu haben, gerade für hinterher, wenn man irgendwie in einem lockeren Rahmen ist oder wenn man vorher ein Essen hat oder wie auch immer, dass man dann auch das persönlich, dass du das nicht alleine machst, ne, sondern dass du dann auch Möglichkeiten hast. Du hast Mitarbeiter, die teilen dein Anliegen, die haben das im Fokus, dass es darum geht, wirklich Interesse zu wecken für das Wort Gottes, für den Glauben und nicht darum geht, jetzt Leute zu überzeugen oder so und führen auch entsprechend Gespräche.
Das ist auch ganz gut. Und beten natürlich währenddessen.
Ja, genau. Ja, vielleicht noch gehen wir noch ein bisschen ein auf das evangelistische Bibelgespräch. Über den Wert von Fragen haben wir schon in früheren Folgen mehr nachgedacht. Der Jesus hat auch gute Fragen gestellt, die Leute, er wusste die Antworten. Es hätten nicht Fragen aus Informationsdefiziten heraus, sondern wirklich zum Anregen. Und das ist wichtig, gute Fragen zu stellen. Die evangelistische Verkündigung oder die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes in so einem evangelistischen Bibelgesprächskreis ist wirklich Gottes Wort evangelistisch anzuwenden. Du hast es schon angedeutet. Es geht nicht darum, eine Vers-für-Vers-Auslegung zu machen, sondern zu schauen, okay, was war das damals? Warum hat Jesus das so und so gesagt und gemacht und so weiter? Und was heißt das für mich heute? Und wie erlebe ich das? Und was hat das für eine Bedeutung, für eine Relevanz? Ne? Das ist ein ganz anderes Lesen, als wenn ich jetzt ein Bibelstudium mache oder eine Bibellehre.
Und vielleicht denken wir, evangelistisch heißt jetzt, ja, da müssen wir erstmal die Grundlagen, da müssen wir jetzt erstmal die Bibel verteidigen, so. Genau, ich bin da auch gar nicht, ich sage immer, lass uns mal lesen, was da steht. Ja. Und dann frage ich, okay, wird das jetzt geschildert wie eine nice Story, so ungefähr? Also, soll hier ein kleines Märchen erzählt werden, so, es fängt nicht mehr an mit, es war einmal, aber ist es so gemeint? Oder wie verstehst du den Bibeltext? Verstehst du, dass tatsächlich der Sturm weggegangen ist? Oder verstehst du tatsächlich, dass alle satt geworden sind? Oder so? Ja, so, wenn man das so liest, ja klar, hört sich an wie ein Bericht. Ja. Wollen wir es erstmal so nehmen wie ein Bericht? Ich kenne deine Zweifel, aber nehmen wir es mal an, wie der Autor hier sagt, nicht wahr, dass es tatsächlich passiert ist. Also, ich glaube, McDonald sagte das auch mal, wenn du ein Schwert in der Hand hast und damit zuschlagen willst, dann lässt du dich ja auch nicht davon abbringen, dass jemand lacht und sagt, das ist ja gar kein Schwert. Ja, das wird er schon spüren, dass das wohl ein Schwert ist. Ja. Also wir müssen nicht Gott verteidigen. Die Bibel fängt an, im Anfang schuf Gott, nicht wahr? Da ist nicht groß eine, nehmen wir mal angesetztes Fall, es gäbe einen Gott und was würde er dann tun oder irgendwie so. Sie fängt einfach so an und wenn du das liest, denkst du, da muss ich mich jetzt mit auseinandersetzen, so ist es. Also immer mal wieder Argumente sammeln, natürlich auch im Text und zu sagen, aber eben einfach die Bibel spricht für sich selber und das auch sprechen lassen und sagen, wie verstehst du das hier, wenn der das so genau hier sagt, so eine Detailangabe, welcher Tag das war. Warum macht er das? Wann wirst du detailreich? Ja, wenn ich wirklich, ich habe ja nichts zu verbergen, wenn das die Wahrheit ist. Ja. Bei Geschichten, da muss ich natürlich, da bleibe ich eher oberflächlich, nicht wahr? Genau. Also Augenzeugenbericht und all diese Dinge, dass man die einfließen lässt, aber nicht, dass man die erste halbe Stunde nur, ich verteidige jetzt mal Gott und ich verteidige mal Jesus und ich verteidige mal die Kirche. Oder
hat hier gar keine angegriffen, muss ich auch nicht verteidigen.
Ganz genau.
Ja, ich glaube, dass auch wichtig ist, sich in den Glauben Fernstehenden irgendwie hinein zu versetzen. Und auch die Fragen, die ich stelle, die ich vorbereitet habe, die ich so in Gedanken habe, dass ich mich versuche, in sein Denken hineinzusetzen. Ja. Was sind die Fragen, die er stellen würde? Hier, was er für Verständnis hat. Und stell diese Fragen. Ja.
Das ist der Nachteil all dieser Kurse. Also ihr macht es euch etwas einfacher, ihr habt die vorgegebenen Fragen, aber benutzt sie bitte nicht so, sondern lies sie nochmal in der Vorbereitung durch mit Blick von Egon, Franz, den du da in deinem Gesprächskreis sitzen hast. Würde Egon oder Franz solche Frage stellen? Ja, oder Lydia, was weiß ich. Ja, geh das durch und sag, nee, das ist eine Ebene, auf der ist er gar nicht unterwegs, das ist auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Oder sprachlich ist das einfach, holt ihn das nicht ab. Mhm. Also geh darauf ein. Oder eben natürlich, wenn du Leute hast, wenn du weißt, jemand ist dort, der Jehovas Zeuge mal war, oder jemand ist dort, der Muslim ist oder so, natürlich hat er andere Fragen. Und ja, also das würde ich sagen, Vorbereitung ist nicht nur Bibeltext, sondern auch Auseinandersetzung mit den Personen, die dort sitzen.
Absolut, ja, absolut. Und auch wie geht man um mit Teilnehmern, die jetzt vielleicht ganz, ganz viel reden und andere, die schweigen? Wie kann man die auch mal herausfordern? Und die anderen, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ne? Also wenn jemand ganz viel redet, schau den eben halt nicht die ganze Zeit an. Das ermutigt ihn noch weiter zu reden. Ja. Und man kann auch mal jemanden fragen, ja, Klaus, was sagst du denn dazu? Oder Lydia, ne? Hast du auch eine Meinung dazu? Was meinst du? Oder siehst du das auch so wie er oder so? Also, dass man einfach, ich finde das immer so toll, wenn ich gar nicht mehr als der Fragende irgendwie im Mittelpunkt, sondern wenn ein Gespräch untereinander entsteht. Ich erinnere mich an einen Hauskreis. Wir hatten eine dabei, die war immer so eine Verteidigerin der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Die fand das überhaupt nicht toll, dass jeder die in der Runde immer so basht, ne, und sagt, ja, das ist ja unmöglich, wie benehmen die sich denn so? Die hat die immer verteidigt. Ne? Und das war ganz interessant. Die hatte einfach diese Rolle einstudiert und jedes Mal hat sie die verteidigt. Aber irgendwann ist sie auch an den Punkt gekommen, dass sie aber, ja, stimmt. Das war wirklich nicht richtig, was sie gemacht haben. Und irgendwie hat sich eine Diskussion entwickelt, ohne dass ich da überhaupt, und das fand ich immer so cool, weil die Leute haben selber, nee, sagt der eine, aber das steht doch da, schau doch mal und so, ne? Ja. Dann brauchst du das gar nicht, brauchst du gar keine Führungsrolle mehr übernehmen. Manchmal muss man ein bisschen einfangen, die Leute. Ja, am Ende ist es ganz gut, nochmal zusammenzufassen. Okay, das haben wir jetzt herausgefunden. Und dann kann man nochmal so einen Punkt setzen, wo man auch was mitgeben kann. Das können wir jetzt für nächstes Mal oder für die Woche. Wir können mal darüber nachdenken. Vielleicht noch so eine Abschlussfrage oder sowas, wo man dann persönlich drüber nachdenken kann. Aber man muss nicht meinen, also ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt und das muss ich jetzt irgendwie erreichen. Ja. Und die Message muss ich noch loswerden.
Ja. Nein, ich glaube, da muss man wirklich sich offen halten, weil sonst führt man zu sehr, sonst ist zu sehr klar, der will dorthin und wir werden ja alle manipuliert. Ja. Vielleicht noch was zur Häufigkeit. Du hast da eben schon gesagt, dass der Abstand nicht zu groß sein sollte. Vielleicht auch die Gruppe nicht zu groß. Wenn du 12 oder 14 einlädst, wird es schwierig mit gemeinsamen Terminen heutzutage. Also ich bin eher für noch kleinere. Du hast eben 6 bis 8 oder so gesagt. Ja. Aber vielleicht auch dieses, was man vorher sagt. Also ich habe gute Erfahrungen, das habe ich auch von einem Missionar gehört, der in Europa wirkte, wir denken ja immer in Afrika, also der mit Hauskreisarbeit arbeitete und der sagte, ich sage den Leuten, ich lade dich ein zu 4 Abenden über die Bibel und nicht, wir treffen uns jeden Mittwoch oder alle 2 Wochen und so, und derjenige fühlt sich verpflichtet, diesem dazu Ja zu sagen, dass man es kurz macht, lieber nochmal neu wieder anfangen oder wenn die Leute nach 4 Mal sagen, warte, das war jetzt schon alles. Ja, findest du, das sind nicht alle Fragen. Nee, ich habe noch so viele. Ja gut, dann machen wir noch mal 4 Mal. Mal oder so, Also habe ich öfter erlebt, dass Leute gesagt haben, okay, komm, wir treffen uns noch mal 4 Mal. Aber es ist leichter, zu 4 Mal Ja zu sagen, als zu so einer festen...
So eine Endlossache, wo man nicht weiß, wann hört denn dann eigentlich auf. Ne?
Wie werde ich den wieder los? Und für beide Seiten, es gibt ja auch den, der die ganze Zeit, du hast von deiner Pharisäer-Verteidigerin geredet, irgendwann ist vielleicht auch gut, wenn man dann sagen kann, okay, die will einfach nur sich selber verteidigen, wenn sie die Pharisäer verteidigt, sie will da nicht weiterkommen, das ist vielleicht auch gut, wenn man sagen kann, jetzt sind wir am Ende und der nächste Kreis startet ohne sie, weil sie ist noch nicht so weit.
Genau. Ja, was gibt's noch für vielleicht noch ein paar abschließende praktische Hinweise, auch außerhalb der Zeit mal was zu machen, also die Begegnung zu suchen, das haben wir ja eh schon auch immer wieder gesagt, dass ich das mit meinen Freunden, meinen Bekannten, Interessierten habe. Die habe ich auch so in meinem ganz normalen Umfeld zu tun. Ich glaube, es ist gut, gleich ein Stück Realismus zu Beginn zu haben. Es ist möglich, dass Leute Gottes Wort einfach ablehnen und es nicht wollen. Ne? Ja. Dann hast du nicht irgendwas unbedingt falsch gemacht. Ne? Es kann sein, dass du alles richtig gemacht hast, aber Menschen glauben einfach nicht. Sie wollen nicht glauben. Ne? Das ist ein Schmerz und niemand schmerzt es mehr als den Herrn selbst. Aber dann ist das so. Mhm. Aber wir dürfen beten und glauben, dass Gottes Wort wirkt. Und es kommen Leute zum Glauben. Das ist unsere Erfahrung. Ne? Das hast du schon erfahren und ich und viele andere auch in dieser, in dieser Art von Gesprächskreis. Ja, wir haben gedacht, wir machen das vielleicht im nächsten Mal, dass wir mal wirklich, ich weiß noch nicht wie, da müssen wir uns noch drüber Gedanken machen, der Jochen, und nicht, wie wir das machen wollen, aber dass wir mal so ein bisschen Einblick geben, wie so ein Gespräch aussehen kann. Also, dass wir mal so einen Bibeltext uns nehmen und ein bisschen darüber reden und so Fragen stellen und Antworten geben und so, wie in einem Gespräch. Mal schauen, wie wir das machen.
Ja, aber vielleicht das Wichtigste, es gibt dafür kein Muster, nicht wahr?
Genau.
Und nehmt nicht einfach das Muster, wie wir es von Gemeindestunden üblich sind.
Ja.
Also ein Hauskreis muss nicht so anfangen, jetzt wollen wir mal stille werden, jetzt wollen wir mal beten.
Oh ja.
Hat jemand einen Liedvorschlag
und so weiter? Ich habe gar nicht gebetet am Anfang.
Genau.
Lange nicht.
Je nach Gruppe, nicht wahr? Oder auch manche Gruppe singt gerne, dann machst du das. Aber wenn du alle blamierst und nur die drei Christen singen,
ja, das ist Käse.
Und die anderen sitzen dabei und denken,
ich habe da nicht gesungen, ich habe da nicht gebetet, die haben einfach angefangen und nach einer Zeit, dann haben Leute gesagt, ja, könntest du vielleicht mal auch mal beten oder
genau.
So? Da kam das von den anderen aus.
Genau. Ne? Oder dass jemand zum Schluss sagt, ey, das finde ich jetzt so gut, du möchtest das mal vielleicht einfach so Gott ausdrücken. Je nachdem, wo derjenige steht, sagt er, ja, meinst du?
Ja,
das, warum nicht?
Das ist ja auch so. Ich meine, im Kurs wird da auch noch näher drauf eingegangen. Menschen haben unterschiedlichen Stand. Deswegen, du hast so immer so eine gemischte Gruppe. Das sind welche, die sind schon weiter, andere, die sind noch nicht so weit. Ne? Da muss man dann auch eine tolle Möglichkeit, dann in den Vier-Augen-Gesprächen auch weiterzugehen.
Ja,
wir haben wieder eine Challenge zum Schluss für euch. Vielleicht ist es zu viel für dich, eine ganze Gruppe zu starten. Aber du hast eine Person. Triff dich mit der einen Person, um mit ihr in der Bibel zu lesen. Nimm dir einen Kurs. Ob das ein Emmaus-Kurs ist, das Markus-Evangelium oder hier Anhang A aus dem Arbeitsbuch, geh in das Johannes-Evangelium. Stellt Fragen an den Text, lest Gottes Wort. Committet euch, findet einen Zeitpunkt, trefft euch regelmäßig, macht klar, 4-mal treffen oder 7-mal treffen, wie auch immer, dass der eine das Gefühl, dein Gegenüber nicht das Gefühl hat, der wird jetzt hier irgendwie zu was verpflichtet, was er gar nicht will. Und geht es einfach mal an.
Ja. Es kann auch ein Thema sein, was ihr gemeinsam auf der Arbeitsstelle hattet, ihr ein Thema und du sagst, ja, da sagt die Bibel was anderes zu, aber das ist zu ausführlich, kann ich dir jetzt nicht sagen. Wir können uns mal treffen und dann hast du Fragen vorbereitet zu dem Thema, Bibelstellen und so. Ja, mach das mal.
Genau. Okay, gut, damit kommen wir auch zum Ende. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, schreib uns gerne, podcast@heukebach.org. Und wenn euch das Gespräch gefällt, hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung, eine Weiterempfehlung. Es hilft uns, dass der Podcast bekannter wird. Wir sagen vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.